Ja, also eigentlich am ganzen Körper hat er mich geschlagen und ich bin auf jeden Fall froh, auch am Leben zu sein, weil oft hatte ich Angst, nicht zu überleben seine Schläge. Er war auch ein relativ großer Mann und als Polizist auch stark und ich war ein kleines Mädchen. Und ich glaube, das ist wichtig, zwischen Reiz und Reaktion erstmal eine Pause zuzulassen und dann statt sofort zu reagieren, die Möglichkeiten zu sehen, wie möchte ich reagieren, so dass ich vielleicht eine Stunde später meine Reaktion nicht bereue.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge für euch. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Geldener und bei mir im Studio sitzt Marina Manta. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, wo sie ja teilweise sogar wirklich unterhaltsam bei schwerem Stoff, aber auch wirklich sehr hart darüber berichtet, wie ihre Kindheit war. Sie ist 1988 in Moskau geboren, kam dann nach Deutschland zweimal, hatte dann einen Job, also eine vermeintliche Karriere in der Bundestagsverwaltung und dann kamen doch nochmal die Traumata aus der Kindheit durch. Und wie sie die überwunden hat und was ihr heute hilft und wie sie auch damit anderen Mut machen will und helfen will, darüber werden wir in dieser Folge sprechen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch hier bei uns im Studio in Potsdam, Marina.
Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
Ja, wunderbar. Im strahlenden Weiß bist du sogar erschienen hier im September, Spätsommer. Marina, erzähl doch mal, wie war heute so dein Tag? Hast du so bestimmte Rituale, die du immer machst morgens?
Ja, ich hatte tatsächlich heute sogar geschafft, Yoga zu praktizieren. Also ich bin ein großer Yoga-Fan. Und obwohl ich eine kleine Tochter habe, die jetzt 3 Monate alt ist, nehme ich mir trotzdem die Zeit, morgens einfach meine Batterie aufzuladen, damit ich auch für sie da sein kann. Und das habe ich geschafft. Ich habe gefrühstückt und ja, bin ganz, ganz gut durchgekommen von
und
Berlin.
Und Yoga gibt dir was auch, ich denke mal auch, es hat ja auch so was Meditatives. Ne? Also Meditation ist nochmal was anderes, aber diese Übung, man geht ja doch in sich, haben auch was Achtsames, ne?
Auf jeden Fall. Also zu einem ist die Verbindung auch zum Körper. Wie geht es meinem Körper heute und dass ich den Körper bewege. Aber auch, wie du sagst, die Verbindung zum Geist, weil Geist oft sehr unruhig ist und ganz viele Gedanken schon am frühen Morgen da sind. Ein bisschen Abstand zu gewinnen und wirklich nach innen zu schauen und auch den Tag zu visualisieren, wie ich den Tag gestalten möchte. Deswegen hat auch Yoga und Meditation auch eine starke Verbindung miteinander.
Und wie du schon sagst, es schafft auch so eine Einheit, ne? Aus Körper, Geist, Seele, wenn man so will. Und man ist dann auch stärker und kannst natürlich dann auch besser für deine kleine Tochter da sein. Ja, du warst auch mal klein, damals 1988 geboren, Moskau, noch ein ganz anderes Land, damals noch Sowjetunion, hast du nicht viel von mitbekommen. Dein Vater war Polizist und ich finde es auch so krass. Und das sind die Sachen, die ich vorhin meinte, dass du in deinem Buch auch so wunderbar schonungslos, aber auch für uns Leser natürlich, du nimmst uns mit in deine Welt, in dein Leben, dass deine Eltern dir eigentlich immer wieder gespiegelt haben, wenn du nicht wärst, hätten wir ein ganz anderes Leben. Also jetzt müssen wir für dich da sein. Das ist schon krass, ne?
Ja, und ich habe denen auch geglaubt, weil was als kleines Kind glaubst du ja den Eltern, alles, was sie sagen, die sind wie Götter für dich.
Man ist auch ausgeliefert. Ohne die Eltern würden wir ja nicht überleben, ne?
Ganz genau.
Ja, und als Kind hast du eigentlich diese bedingungslose Liebe für die Eltern. Und wenn die nicht zurückgegeben wird, das macht schon mal was mit einem. Wir wissen ja alle, dass diese frühkindlichen Traumata in den ersten 3 Jahren passieren. Und dann hattest du auch noch Pech. Dein Vater war nicht nur, dass er Alkoholiker war, er war auch gewaltsam manchmal.
Ganz genau, ja.
Kannst du da mal was uns beschreiben, an was du dich noch erinnerst?
Ja, also vielleicht auch zum Thema Alkohol, weil viele verbinden Alkoholiker mit Menschen, die so auf der Straße sind oder die immer rot im Gesicht sind. Aber mein Vater war so ein Spiegeltrinker, das heißt, er hatte jeden Tag was getrunken, aber er konnte noch gut funktionieren und dann war er auch Quartalstrinker, das heißt, so ungefähr alle 3 Monate hat er ganz, ganz viel getrunken, sodass er dann Filmriss hatte. Und an diesen Tagen, wo er dann übertrieben hat mit Alkohol, war er dann meistens nicht nur verbal, was er jeden Tag war, sondern auch körperlich gewalttätig und hat sowohl mich, meinen Bruder als auch meine Mutter geschlagen. Und also zum Beispiel einmal hat er mich in mein Auge geschlagen, sodass mein Auge geblutet hat. Also eigentlich am ganzen Körper hat er mich geschlagen. Und ich bin auf jeden Fall froh, auch am Leben zu sein, weil oft hatte ich Angst, nicht zu überleben seine Schläge. Er war auch ein relativ großer Mann und als Polizist auch stark. Und ich war ein kleines Mädchen.
Und eure Mutter konnte euch da auch nicht schützen, ne?
Nein, entweder war sie nicht zu Hause oder sie war nicht im Zimmer. Vom Gefühl her wollte sie einfach nicht im Zimmer sein, weil sie das nicht sehen wollte.
Ja.
Sie war ja auch ausgeliefert, er hat sie auch sozusagen geschlagen.
Wahnsinn. Ja, also das ist natürlich schon, das macht natürlich auch was mit dem Kind. Das heißt, du hast immer versucht, so, wenn du schon gemerkt hast, das geht in eine schräge Richtung, versuchen wahrscheinlich die Wohnung oder Abstand zu halten, ne?
Ja, beziehungsweise wenn er meine Mutter geschlagen hat, irgendwann habe ich versucht, auch meine Mutter zu beschützen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie bin ich stärker als sie, weil ich sehe, dass es nicht in Ordnung ist und sie sieht das noch nicht. Und
also sie wollte es nicht sehen.
Sie wollte das nicht sehen und ich wollte ihre Beschützerin sein.
Mhm. Ja, klar, du bist dann früh natürlich, ist ja oft so, man wird früher erwachsen in solchen Haushalten, weil man muss.
Ganz genau.
Wenn die Eltern nicht auf einen aufpassen, muss man das selber regeln. Ne? Und du hast ja sehr früh diese Ursprungsfamilie verlassen, Richtung Deutschland. Wieso eigentlich Richtung Deutschland?
Ehrlich gesagt, das war wirklich der purste Zufall, würde ich sagen, weil ich hatte meinen ersten Computer, den ich mit meinem Bruder geteilt habe und da hatte ich bei einem Forum einen Mann kennengelernt, da war ich noch nicht mal 16 und der war 28 und der war zufälligerweise in Berlin, hat aber russische Wurzeln und so kam es dazu, dass ich nach Deutschland gekommen bin.
Und der hat dich ja geheiratet, ne?
Er hat mich geheiratet, wo ich
mit
dann
16, du warst
mit 16. Ja, ich war dann, wir haben am 17. Dezember geheiratet, 2004 und also ich hatte Ende Oktober Geburtstag, ich wurde dann 16. Das heißt, 2 Monate später haben wir geheiratet.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja.
Also du hast es sofort genutzt. Das war so ein Fenster, das ging mit Einwilligung der Eltern, ne? Konnte man so früh heiraten?
Ganz genau. Also meine Eltern haben zugestimmt. Meinem Vater war, glaube ich, sowieso ich egal. Und das hat mein Leben gerettet, dass er sich für die Erziehung nicht interessiert hat, außer er war gewalttätig. Und meine Mutter, ich glaube, sie hat gespürt, dass es vielleicht für mich auch bessere Wege ist, woanders zu sein,
na,
weil
klar.
Ich auch so eine Systemsprengerin war für sie. Ich war immer unzufrieden. Und wollte Familienfrieden in Anführungsstrichen stören, das Familiensystem. Und ich glaube, sie war froh, dass sie mich losgeworden ist.
Sie hat dein Verhalten auch als Kritik sicherlich an sich selbst gesehen und wusste im Innersten auch, dass sie da versagt vielleicht auch. Ne? Klar, gab es eigentlich auch mal zärtliche, positive Momente mit deinen Eltern, mit deinem Vater, wenn er nicht getrunken hat oder gar nicht?
Ehrlich gesagt, das fällt mir so schwer zu sagen. Mit meinem Vater, ich kann mich... Doch, mir fällt wirklich ein, jetzt, wo du mich fragst, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube so 13, ich habe meinen ersten Kuchen gebacken und der war wirklich nicht lecker. Also der war aus Wasser, ein bisschen Kakao und Mehl und Zucker. Und mein Vater hat ein Stück probiert und meint, das schmeckt gut. Und das war wirklich also etwas Positives. Also das ist schön, dass ich mich daran erinnern kann. Sonst fällt mir wirklich nichts mehr ein. Mit meiner Mutter hatte ich schon viele positive Erinnerungen, weil ich war auch als Kind sehr krank. Ich hatte Lungenprobleme, Magenschmerzen und die Ärzte meinten, ich soll ans Meer fahren, weil da die Luft besser ist. Und mit staatlicher Unterstützung war ich oft dann am Schwarzen Meer mit meiner Mutter und ich, das sind so schöne Momente, wo ich mit meiner Mutter und meinem Bruder war und mein Vater ganz weit weg war. Das war irgendwie alles Friedliche für mich.
Okay, also klar, es gibt ja nicht immer nur Schreckliches, ne? Also deswegen fragte ich ja. Es gab auch mal ein paar Lichtblicke. Dann warst du in Deutschland, das hätte ja jetzt ein wunderbares Leben sein können, aber es hat auch nicht so funktioniert, ne?
Nee, also es hat noch sehr lange gedauert, bis ich auch verstanden habe, dass ich das ganze Päckchen mitgenommen habe, weil ich erstmal davon überzeugt war, ich habe ja Russland verlassen, die Vergangenheit ist hinter mir, dem glücklichen Leben steht nichts im Wege. Bis ich aber verstanden habe, dass ich alles mit mir mitgenommen habe, das hat dann jahrelang gedauert.
Warum hat denn aber die Ehe nicht funktioniert? Also lag es jetzt nur an dir oder auch an Anton?
Also ich würde sagen, das lag an uns beiden auf jeden Fall. Ich war überhaupt nicht bereit, mit 16 so eine gute Ehefrau zu sein. Ich wollte erstmal Deutsch lernen, weil ich kam ohne Sprachkenntnisse nach Berlin. Ich wollte studieren, ich hatte Träume zu studieren, zu arbeiten. Und er war darauf eifersüchtig, weil ich so wenig Zeit mit ihm verbracht habe, was ich auch natürlich verstehen kann. Auf der anderen Seite hat er auch seine Wunden aus der Kindheit nicht überwunden. Und ich habe einfach Menschen angezogen, die auch sehr tiefe Wunden hatten. Und
das deswegen, ist so ein Spiegel immer. Ja.
Genau, haben wir eigentlich uns gegenseitig zerstört, würde ich sagen.
So krass, ja. Mhm. Und ich meine, war da überhaupt mal Liebe im Spiel oder ging es auch für dich eigentlich nur darum, du hast ihn im Internet kennengelernt, für dich war wichtig, der kommt aus Berlin, ist aber auch irgendwo in Russland geboren, kam aus St. Petersburg, glaube ich. Ihr hattet schon mal die gemeinsame Sprache und er war dein Tor zur Welt, oder?
Ja, ehrlich gesagt, ich war ja damals noch so 16 oder gerade 16 geworden. Und als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, ich habe schon gesehen, dass er ja kein Prince Charming ist. Aber ich habe angefangen so zu denken, ja, das ist ja sein physisches Aussehen, aber seine inneren Werte waren doch viel wichtiger und er hat auf jeden Fall mich viel besser behandelt als mein Vater. Er hat auch, was damals für mich total wichtig war, er hat ab und zu mir was zum Essen gekauft, was für mich auch überhaupt nicht selbstverständlich war, weil wir oft kein Essen hatten. Aha. Und deswegen habe ich angefangen, mich in seine Handlungen zu verlieben und dachte, der behandelt doch mich als Mensch so gut, was brauche ich mehr?
Aber dann hat es nicht funktioniert und bei dir kamen natürlich auch die Kindheitstraumata immer wieder durch dann.
Genau, ohne dass ich das dessen bewusst war.
Und das hat die Beziehung natürlich belastet. Können wir ja auch nochmal drüber reden. Und jetzt, dann bist du aber, glaube ich, nochmal zurück nach Russland, ne?
Ich wurde ich wurde darum gebeten, wegzureisen oder sonst hätte ich auch abgeschoben werden können, weil er hat bei der Ausländerbehörde gesagt, dass unsere Ehe Scheinehe ist. Und daraufhin habe ich einen Brief bekommen, dass ich innerhalb von 30 Tagen ausreisen muss. Sonst, wie gesagt, droht die Abschiebung.
Wer hat selber angezeigt, um da rauszukommen? Er wollte da auch raus.
Ich habe ihn praktisch verlassen, weil ich einfach mit ihm nicht mehr aushalten konnte und er hat mir halt Ultimatum gestellt.
Genau. Ja. Und da musstest du nochmal zurück. Und wie war das?
Es war für mich der schlimmste Tag meines Lebens. Ich bin mit dem Zug gefahren. Es war eine sehr lange Reise von Berlin nach Moskau und ich habe eigentlich fast durchgehend geweint, weil ich dem nicht glauben konnte, dass ich wieder, vor allem also Russland, Moskau, das ist ja was anderes. Ich wollte nicht mehr zurück zu meinem Vater. Das war für mich das Schlimmste. Zurück zu der Gewalt.
Bist du denn nochmal in diese alte Wohnung dann, ne?
Zu deinen Eltern? Ja, genau, weil ich hatte ja sonst nichts gehabt.
So, da warst du 17, 18 sowas, ne?
Da war ich 17. Beziehungsweise also,
eure Ehe hielt da nicht lange.
Das war eine sehr kurze Ehe, ja.
Ja, genau. Und du konntest da halt nicht bleiben, weil dann hättest du verheiratet bleiben müssen und ihr hättet euch nur trennen müssen, ne? Okay, und dann erzähl mal ganz kurz, dann hast du, glaube ich, deine Schule nochmal beschlossen und dann hast du gesagt, ich muss erstmal richtig Deutsch lernen.
Ja, genau. Also es war so, dass ich dann parallel noch jemand kennengelernt habe und der hat mir angeboten, der war tatsächlich deutsch, dass ich zurück nach Deutschland komme zu ihm und dafür war wieder die Heirat notwendig, weil sonst hätte ich keine Chance bekommen und dann kam ich sozusagen zurück nach Berlin, wieder als verheiratete Frau, da war ich 17 und habe mich auch sehr stark dafür geschämt, Menschen zu erzählen, weil die einfach nicht verstanden haben, was da los ist und ich wusste auch selbst nicht, wie ich das erklären soll, aber ich habe dann ganze Energie dafür investiert, Deutsch zu lernen, mein Abitur zu machen und dann ein Studium zu finden.
Genau, es ist dir ja gelungen. Du hast dann Politik unter anderem studiert und kamst dann irgendwann in den Bundestag. Also hast jetzt erstmal durchaus eine Karriere gemacht. Du warst, glaube ich, so eine Art Sachbearbeiterin oder wissenschaftliche Mitarbeiterin, wie das heißt, bei einem grünen Bundestagsabgeordneten.
Ja, genau.
So, kann man ja sagen, Jackpot. Alles erstmal richtig gemacht.
Ja, das war auch mein Traum, weil ich war, als ich noch mein Abitur gemacht habe, zum ersten Mal im Bundestag. Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe mir vorgestellt, dass wenn ich dort arbeite, dann bin ich sicher. Dann kann mein Vater mich nicht erreichen, weil hier wird auf die Menschenrechte geachtet. Hier habe ich eine Stimme. Und deswegen habe ich schon jahrelang davon geträumt, nach diesem Besuch auch im Bundestag zu arbeiten.
Und ist dann wahr geworden.
Das ist dann wahr geworden.
Ja, wie war denn deine private Situation? Mit dem zweiten Mann warst du dann noch, Eugen, ne, glaube ich, also mit dem warst du verheiratet?
Ich war verheiratet, dann 2012 war das, sind unsere Wege auseinandergegangen. Da beschreibe ich auch im Buch, warum und was da passiert ist.
Genau, das kann man da alles ausführlicher nachlesen, aber nur um uns mitzunehmen. Dann fand ich ganz interessant, gab es einen sehr sparsamen Freund in deinem Leben, ne?
Ja, das ist der Ex-Mann sogar gewesen, der wirklich darauf geachtet hat, dass wir so wenig Geld wie möglich ausgeben. Aber für mich war der trotzdem jemand, der zumindest mit dem ich längere Zeit auch zusammenbleiben konnte.
Ja, genau. Ja. Das ging ja über ein paar Jahre. Und ich meine, der hat dich ein bisschen stabilisiert. Man muss ja auch immer sehen, weißt du, jeder Mensch, finde ich, oder jede Begegnung hat ja seine Funktion. Auch und gerade die nicht vielleicht immer glücklich sind. Das ist ja auch wichtig, um weiterzugehen. Und das bist du ja.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Dann würde mich jetzt mal der Knackpunkt interessieren in deinem Leben. Du hast, das finde ich nämlich wirklich interessant und das ist ja häufig so, ne, dass man dann wirklich sagt, ich habe das alles erlebt, das stecke ich aber in so eine Kiste, die verdränge ich, die kommt mal hoch, aber eigentlich nicht, habe ich alles im Griff, Kontrolle, 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 man macht eine angepasste Karriere. Ist dir durchaus irgendwo gelungen. Du warst finanziell sicherlich unabhängig mit dem Job und nach außen betrachtet lief alles, Beziehung, wie auch immer. Was ist dann genau passiert, dass diese ganzen Traumata aus Moskau in Berlin nochmal hochploppten?
Ja, ganz genau. Also im Bundestag war schon ein sehr, sehr intensiver Job. Meine Chefin, sie war auch ein Arbeitstier. Sie hat manchmal 60, manchmal 70 Stunden pro Woche gearbeitet. Mhm. Und ich habe auch diesen Job dank einer Freundin bekommen und ich wollte niemanden enttäuschen. Und ich habe mich übelst angestrengt. Ich habe auch Überstunden gemacht und habe dann gedacht, wenn meine Chefin das kann, dann kann ich das auch. Und ich wollte, wie gesagt, nicht versagen. Aber ich wusste natürlich nicht, dass mein Körper viel sensibler ist und dass schon so viel auch ich an Päckchen mitgenommen habe und ich nicht wie sie 60, 70 Stunden arbeiten kann. Dazu kam so, dass ich noch eine Zahn-OP hatte, die misslungen ist und ich monatelang mit Zahnschmerzen gelaufen bin. Also das waren so, ich hatte auch Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat mein Körper, der hat ja vorhin schon mit mir kommuniziert.
Mit dem Schmerzen wollte er ja was ausdrücken, nicht?
Genau, aber ich habe einfach auf diese Schmerzen nicht gehört und dachte, ja, also ich habe oft dann Tabletten geschluckt oder was anderes gemacht. Und es war ein Tag, wo ich aufgewacht bin und mein Körper war wie gelähmt. Ich konnte mein Bett nicht verlassen. Und das war mein Zusammenbruch.
Mhm. Klar. Hat alles sich gewehrt, da wieder hinzugehen. Aber hat dich diese Frau an irgendwas erinnert? War das nochmal so eine Rückerinnerung an deine Eltern, oder?
Das war oft, wenn sie, sage ich mal so, mich kritisiert hat. Sie stand dann ganz nah vor mir und für mich war das sehr schnell und sehr unbewusst hatte ich das Gefühl, diese Frau, die ist mein Vater, das ist wie so ein Flashback gewesen und ich war dann gar nicht im Bundestag, ich war in der Moskauer Wohnung und ich hatte einfach Angst, dass diese Frau mich angreift und deswegen habe ich dann Wortfindungsstörungen gehabt, ich habe gezittert, ich hatte Panikattacke unterdrücken müssen, Hauptsache, dass ich das irgendwie noch überlebe, diese heikle Situation.
Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt. Das nehmen wir immer mit. So. Und dann konntest du also nicht aufstehen. Und wie hast du dann dein Leben verändert?
Ja, also es war so, dass ich erstmal zum ersten Mal so ein Zugeständnis gemacht habe zu mir selbst, dass es mir nicht gut geht, dass ich Hilfe brauche, dass ich das nicht allein schaffe, dass ich wirklich Hilfe brauche. Mhm. Und ich bin dann zur Allgemeinärztin gegangen und sie hat mich angeschaut. Das war wirklich, ich habe damals in einem Haus gewohnt, wo die Allgemeinärztin zwei Etagen tiefer war. Das heißt, es war für mich trotzdem ein schwerer Gang, aber ich habe es geschafft. Und sie meinte, okay, sofort 2 Wochen krankschreiben und daraus wurden mehrere Monate. Mein Job im Bundestag wurde gekündigt, weil meine Chefin keine kranke Mitarbeiterin akzeptieren konnte. Und so hatte ich viel Zeit sozusagen erstmal mich mit mir selbst zu beschäftigen.
Mhm. Das hast du dann aber auch wirklich gemacht. Du hast dann nicht verdrängt.
Genau, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Zeit, die ich damals, also mehrere Jahre nicht hatte, weil ich immer schnell rennen musste, um was Neues zu erreichen. Und dann hatte ich psychotherapeutische Hilfe gesucht und gefunden. Und ich weiß noch, ich hatte der Psychotherapeutin viel erzählt, wie es mir geht im Bundestag und was mich beschäftigt. Und die hat angefangen, über meine Kindheit Fragen zu stellen. Und ich war erstmal ganz skeptisch. Ich dachte, warum fragt sie mich über meine Kindheit? Ich erzähle doch, wie es mir jetzt geht. Und dann hat sie gesagt, das Wort zum ersten Mal Trauma, posttraumatische Belastungsstörung. Und als ich nach Hause kam, fing ich an zu recherchieren. Und zum ersten Mal hat irgendwie was geleuchtet bei mir, dass meine Symptome heute was von damals mit damals zu tun haben könnten.
Ja, klar. Das innere Kind ist ja dann auch so ein Begriff, ne, den du dann wahrscheinlich kennengelernt hast. Wichtig ist immer die Erkenntnis erstmal, dass ich akzeptiere auch, dass ich ein Problem habe. Du hast ja davor mal versucht, normal zu sein wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, weil ich wollte nicht auffallen. Ich wollte, dass die Leute mich aufnehmen und mich lieben, mich mögen. Und dafür war es mir wichtig, normal zu sein.
Ja, genau. Und dann über Leistung die Anerkennung zu bekommen. Ne?
Genau.
Das ist ja dann häufig so ein Muster.
Leistung und Anpassung.
Ja, genau. Und dann ist so ein Zusammenbruch, der muss dann eben auch mal sein. In deinem Fall war es ja ein Glücksfall, oder wie würdest du das jetzt?
Ich würde es auch sagen, obwohl ich wirklich, das waren sehr, sehr harte Monate für mich, auch mit Zahnschmerzen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der Zusammenbruch, der war wirklich für mich wie ein Bonus und der hat da hat einfach ganz andere Türen geöffnet in ganz neue Welten, also vor allem zu meiner Innenwelt, die mir bis dahin nicht offen war, total verschlossen war.
Du warst
nicht
im Kontakt damit, ne? Du warst nicht so im Einklang. Erzähl mal, was für eine innere Welt hat sich denn da geöffnet?
Ja, also ich habe angefangen, erstmal, wie gesagt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, und ich hatte dann angefangen, auch viel aufzuschreiben, was mich beschäftigt. Und es gab so viele Symptome und ich wusste gar nicht, womit ich anfangen soll. Die Rückenschmerzen waren noch irgendwie, die ich so greifen konnte, weil das war etwas, was jeder verstehen würde. Und ich hatte schon mit 19 zwei Bandscheibenvorfälle bekommen und war jahrelang bei verschiedensten Ärzten. Ich hatte auch Therapien gehabt. Ich war bei der Reha, und irgendwann haben die Ärzte gesagt, ich muss operiert werden, weil sonst droht die Bettlägerigkeit oder auch Inkontinenz, weil die Bandscheiben, die haben auf die Nerven gedrückt. Und irgendwie habe ich mich dagegen entschieden. Ich dachte, solange ich noch laufen kann, mache ich das nicht. Und dann habe ich angefangen, mich mit meinen Rückenschmerzen zu beschäftigen. Ich hatte gedacht, es gibt vielleicht alternative Wege, wie ich meinen Schmerz heilen kann. Und ich fing an, Yoga zu praktizieren. Und am Anfang konnte ich vielleicht, weiß ich nicht, wenn überhaupt 20% von dessen, was da angeboten wurde. Und Yoga hat auch für mich eine neue Welt eröffnet, nicht nur der körperlichen Praxis, sondern dass ich mir Zeit genommen habe, mich jeden Tag zu fragen, wie geht es mir, was macht gerade meine Innenwelt, was fühle ich gerade, wie möchte ich mit mir selbst kommunizieren auch. Und dann währenddessen auch die körperlichen Übungen gemacht, das heißt, Yoga, für mich war das erstmal körperliche Aktivität, aber das war viel mehr, das war auch geistige Aktivität und auch die Verbindung einfach zu meiner inneren Welt. Und das war sozusagen die erste Baustelle, die ich angegangen bin. Und tatsächlich konnte ich meine Bandscheibenvorfälle auch heilen, sodass ich heute praktisch auch schmerzfrei bin.
Ohne Operation.
Ne? Ohne Operation.
Ja, genau. Hast du schon mal sehr gut gemacht. Und über die Rückenschmerzen bist du im Grunde, hast du diese Yoga-Welt ja auch für dich eröffnet, die ja eben auch noch diese geistige und seelische Komponente hat, ne?
Ganz
also
genau.
Also es hat ja auch diesen mediativen Aspekt. Weißt du, hast du mit Meditation oder mit autogenem Training auch gearbeitet?
Das habe ich auch, also auch in der Klinik, wo ich wegen den Rückenschmerzen da war. Und ja, wie du sagst, dass ich dann einfach für mich auch erstmal geschaut habe, wie geht es mir und was kann ich proaktiv tun, damit es mir besser geht, so dass ich wusste, ich bin nicht ausgeliefert, gerade wenn meine Gedanken vielleicht negativ sind, ich bin dessen nicht ausgeliefert. Ich kann entscheiden, in welche Richtung ich die Gedanken lenke, die Gefühle und auch letztendlich die Handlungen.
Ich glaube, abgespeichert als kleines Kind halt, hast du ja diesen Moment, dass du eben nicht entscheiden kannst, ne? Weil du ja im Grunde ausgeliefert warst einer, sag mal, aggressiven Umwelt, die lebensbedrohlich war durch die Gestalt deines Vaters. Deswegen kommt das ja immer wieder hoch, ne? Die Frage ist, was, wenn das immer wieder jetzt, das kann jederzeit passieren, dass das wieder da ist, was würdest du dann tun?
Also genau, also ich glaube, das ist natürlich ein komplexer Prozess, was auf jeden Fall, wie du sagst, ich hatte mir ja so eine Geschichte erzählt, jahrelang, und das war meine Identität. Ich bin ein Mensch, der krank geboren wurde und der krank sein muss, weil das ist mein Schicksal. So war sozusagen mein Selbstbild, und dieses Selbstbild kommt von meiner Mutter, weil sie mir das suggeriert hat, dass die Krankheit mein Schicksal ist und ich kann daran nichts ändern. Und ich habe erstmal gewagt, das alles zu hinterfragen, zu sagen, stimmt das überhaupt, dass es mein Schicksal ist? Und dann nach und nach habe ich angefangen zu verstehen, dass ich als gesund geboren wurde, aber die Gewalt hat mich krank gemacht. Und dass ich aber auch, wenn ich mich davon befreien kann, auch meine Körperzellen, das ist ein Prozess, aber jeder Schritt lohnt sich, dass ich auch was an meinem Selbstbild verändern kann, dass ich ein gesunder Mensch bin und dass ich eine gesunde Frau bin. Und ich habe angefangen, so aufzuschreiben, was möchte ich sein, wie möchte ich sein, wie möchte ich zu mir sein, wie möchte ich diese Welt sehen. Und ich glaube, diese Vorstellung der neuen Identität, das war für mich wirklich ein Schlüsselmoment, um auch mir zu erlauben, mich neu zu denken, eine neue Geschichte über mich selbst zu erzählen.
Auf alle Fälle, weil die erste war dir ja mehr oder weniger aufgedrückt worden von außen, von deiner Mutter. Jetzt hast du deine eigene erst geschrieben. Das
genau.
Ist nämlich der Punkt, dass man sich freischwimmen muss, ne? Und dann wissen muss, wer bin ich denn eigentlich wirklich, und auch erkennt, wie viel Macht man noch selber hat. Also ich denke, wenn jetzt solche Ohnmachtssituation noch mal kommen, das ist ja nur vermeintlich, wo du dich ohnmächtig fühlst, wie bei deiner Chefin damals, dann kannst du dir natürlich jetzt die andere Geschichte erzählen und sagen, ich habe die Macht, ich kann widersprechen und wenn die Situation nicht gut ist, kann ich gehen.
Genau. Ja?
Oder kündigen oder wie auch immer. So, und das ist ja eigentlich, es geht ja auch immer um Kontrolle, ne? Und da ist bei dir natürlich sicherlich das genauso abgespeichert, als das wird auch immer dein Problem bleiben, weil man, das nehmen wir ja mit. Und die Jahre können wir ja nicht überschreiben. Also das, was da im Unterbewusstsein drin ist, drin graviert ist, die ersten Erfahrungen, die sind ja da. Das kann man ja so viel erzählen, wie man will. Das ist ja so. Es geht nur darum, jeder muss damit klarkommen.
Ganz genau. Und auch zu wissen, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mit dir spreche und das Gespräch nicht so gut gelingt, mein Leben hängt ja davon nicht ab, dass ich jetzt zum Beispiel, dass du mich nicht gut findest oder dass mein jetziger Job, den ich jetzt habe, vielleicht werde ich gekündigt, jetzt als Beispiel, aber davon hängt mein Leben nicht ab und mein Wert hängt auch davon nicht ab. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Genau, das mit dem Wert ist ja auch immer so ein Ding, dass wir uns auch in Beziehungen, also viele ertragen lange toxische Beziehungen, weil sie immer denken, ich brauche den Partner und der Wert hängt davon ab. Das ist ja nicht so. Es hängt alles von uns selbst ab.
Ganz genau.
Und wir entscheiden eigentlich in jedem Moment, wie wir leben wollen, wo wir leben wollen. Natürlich, klar, haben wir auch, sind wir in Beziehungen, müssen gewisse Dinge machen, aber von der Sache her haben wir schon die Ermächtigung über uns. Und da hinzukommen ist ja auch wichtig. Ja. Und das wollen wir auch in unserem Podcast erzählen, solche Geschichten. Deswegen bist du ja auch hier als eine mutige Frau, muss ich sagen. Also wirklich Respekt, wie du darüber redest, wie du das reflektierst.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Dein Ansatz sicherlich, das Buch zu schreiben, war ja auch anderen zu helfen, oder?
Auf jeden Fall. Natürlich hat mir das auch sehr, sehr geholfen. Das war auch ein Teil meines Heilungsprozesses, weil ich dadurch sehr viel Distanz gewinnen konnte. Und es war für mich auch wichtig, wie bringe ich das rüber? Und sehr viel Reflexion auch, die reingeflossen ist, damit die anderen Menschen meine Innenwelt verstehen. Ich finde, das ist wirklich die schwierigste Aufgabe, die Innenwelt nach außen zu kommunizieren. Und ich habe auch auf meinem Heilungsweg so viele Menschen getroffen, die entweder Traumata, wie ich erlebt habe, oder ein kleineres Trauma, aber trotzdem mit vielen Glaubenssätzen rumlaufen, die einfach destruktiv sind. Und ich habe gesehen, ich bin nicht alleine damit. Und ich wollte auch mit diesem Buch Menschen unterstützen, wieder Mut zu machen, an ihre Träume zu glauben, an ein erfülltes, an ein glückliches Leben, trotz vielleicht einer schwierigen Vergangenheit oder einer schweren Lebenskrise.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Das finde ich auch sehr toll. Ich denke ja, jeder hat ja Verletzungen oder Traumata in welcher Form auch immer. Also niemand kommt ganz unbeschadet hier durch auf dieser Welt, durch dieses Leben. Aber damit umzugehen ist wichtig. Und auch Ehrlichkeit, ne? Also du hast ja zum Beispiel auch beschrieben in deinen damaligen Beziehungen, wie das dann manchmal in dir hochkam, wenn dann das verletzte Kind wollte Aufmerksamkeit und da warst du auch rabiat, aggressiv, hast geschrien. Also man könnte jetzt sagen, unmöglich benommen, ja? So, und was machst, würdest du jetzt anders machen? Also würdest du mit deinem Partner einfach drüber reden? Würdest du sagen, ich habe jetzt gerade mal so eine Phase?
Ja, ich würde erstmal, wenn ich merke, das kommt nach, sozusagen alles nach oben, dass ich erstmal so sage, okay, jetzt brauche ich, also es gibt ja also dieser Reiz, der kommt, vielleicht sagt was Partner etwas, was ich nicht gut finde und wir reagieren darauf. Und ich glaube, das ist wichtig, zwischen Reiz und Reaktion erstmal eine Pause zuzulassen und dann statt sofort zu reagieren, die Möglichkeiten zu sehen, wie möchte ich reagieren, so dass ich vielleicht eine Stunde später meine Reaktion nicht bereue. Und dann zu fragen, wenn ich jetzt aggressiv reagiere, würde ich eine Stunde später immer noch denken, das war eine gute Reaktion oder würde ich das bereuen? Und sobald diese Pause da ist, die ich dann zulasse, sehe ich auf einmal so viele Türen der Möglichkeiten, die man sonst nicht sieht, wenn man sofort auf etwas reagiert. Mhm. Und ich glaube, da liegt die Freiheit, die innere Freiheit zu wissen, welchen Weg möchte ich gehen, statt immer wieder den gleichen Weg vielleicht des sehr destruktiven Umgangs zu wählen.
Das ist vielleicht der erste Impuls, aber der ist nicht immer richtig und ist vielleicht auch gut, den anderen mitzunehmen in die eigene Welt und zu sagen, du, ich bin jetzt gerade, ich fühle mich gerade sehr aggressiv und dann vielleicht mal eine Runde Sport machen oder was auch immer, die Aggression ja anders ausleben. Ne?
Ganz genau. Oder shooteln, finde ich auch. Einfach den ganzen Körper shooteln, weil das ist auch eine tolle Übung, die auch niemand verletzt. Ins Kissen schlagen, ins Kissen schreien, weil dann kann man auch die Aggression rauslassen, aber dabei wird auch kein Mensch verletzt.
Ja, manche machen machen dann laut Musik und tanzen eine Runde. Ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir Menschen sind ja emotional und wir sind auch Emotionen unterworfen ein Stück weit. Ja? Aggression ist auch einfach immer ja ein Stück weit in uns. Ja? Guck mal an, wie das im Autoverkehr immer ist. Ja? Das ist eigentlich Aggression pur, häufig. Ne? Also das merkt man schon. Und die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Ein Begriff, glaube ich, den du verwendest, ist ja auch Schattenarbeit. Ne? Den hast du kennengelernt. Das bedeutet ja auch, also quasi mit der dunklen Seite der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Ne? Zu welchen Erkenntnissen bist du da gekommen?
Ja, ich finde, für mich ist ehrlich gesagt die Schattenarbeit, das ist so ein Schlüssel für die Heilung. Weil ich glaube, egal was ich mache, zu welchen Therapien ich gehe, wenn ich mich mit meinen Schatten nicht beschäftige, dann ist alles fast umsonst. Weil wenn ich nur versuche, positiver Mensch zu sein, ohne zu wissen, dass in mir auch negative Eigenschaften vorhanden sind, dann werde ich sozusagen die Hälfte meines Wesens nicht sehen. Und Schatten sind für mich auch Dinge, die wir sehr oft nicht nach außen zeigen wollen, weil wir sie als unangenehm empfinden oder oft wissen wir gar nicht, was das ist. Das war auch dieses Beispiel, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu dir gehe und wir einen Podcast aufnehmen, dass ich dann denke, okay, vielleicht wird der Podcast nicht gelingen und dann fühle ich mich dabei sehr schlecht, aber ich weiß eigentlich, das hat gar nichts mit dir zu tun, weil das sind meine Wunden aus der Vergangenheit, weil damals, wenn ich von jemand nicht gemocht werden konnte, dann hat mein Leben davon auch, war davon abhängig. Und jetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen und etwas nicht gelingt, mein Leben hängt davon nicht ab. Aber das sind so die Schatten, die dann nach oben kommen. Mhm. Wenn ich sie wirklich benennen kann und beschreiben kann, dann auf einmal bin ich dann frei, weil ich dann im Frieden bin mit diesen Gedanken, die so sehr unbewusst sozusagen aufkommen, die einfach ins Bewusstsein zu bringen.
Klar, das ist ein Stück weit immer so in dir drin, ne? Weil du einfach diese bedingungslose Liebe der Eltern nicht bekommen hast. Das ganz ist ja genau das, ne, was ja auch Psychologen immer sagen, das wäre so wichtig, um das Fundament zu legen für das Selbstbewusstsein. Und das ist dann da eher fragil bei dir. Aber deshalb musst du da diese Arbeit dann teilweise machen. Das ist dein Schicksal in dem Fall. Da kommst du gar nicht dran vorbei. Aber deswegen kannst du natürlich trotzdem im Licht sein und immer, und jeder von uns hat seine Schatten. Ja? Das geht gar nicht anders.
Ganz genau. Oder zum Beispiel auch Alkohol ist ja auch ein Schatten für mich, wenn wir Alkohol trinken, um etwas zu betäuben, weil wir etwas nicht fühlen wollen, zu sagen, trinke ich wirklich, weil ich frei bin und ich möchte einmal in der Woche mir was gönnen, oder trinke ich, weil es mir nicht gut geht und ich versuche, etwas vielleicht unter den Teppich zu kehren oder etwas nicht zu fühlen, was schon da ist.
Betäuben, ne? Ja.
Genau, das sind auch so unsere Schatten, die wir wirklich nicht sehen, oder wir verdrängen sie dann, weil wir sie nicht sehen wollen.
Wie ist dein Verhältnis zum Alkohol? Also trinkst du durchaus mal bei Feiern oder wie auch immer, oder bist du durch deinen Vater da eher negativ geprägt?
Also ich trinke wirklich äußerst selten, vielleicht wenn überhaupt zweimal im Jahr, und ehrlich gesagt, also ich hatte früher sehr negative Einstellung zum Alkohol, mittlerweile denke ich, also jeder darf einfach so viel trinken, wie er möchte oder sie möchte. Ja, also mein Partner trinkt vielleicht einmal im Monat Bier, der trinkt auch ganz, ganz wenig, aber
ich glaube, das war der unbewusst wichtig. Ne? Ein Partner, der dem Alkohol mehr zuspricht, da werden bei dir die Alarmglocken angegangen. Ne? Ja. Das ist häufig nämlich so. Ich frage deshalb, wer so das erlebt hat, wie du in der Kindheit, das ist ja gekoppelt, Vater, Alkohol, gleich Aggression. Da sind natürlich die Antennen ein bisschen sensibler, als wenn man das nicht so erlebt hat. Ne?
Das stimmt.
Deswegen habe ich das so gesagt mit dem Dankeschön, weil ich finde es natürlich auch immer schlimm, jemand hat irgendwas Schlimmes erlebt, will aber dann den anderen Mitmenschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Das geht natürlich dann auch nicht. Ne? Da wird das Opfer schnell zum Täter, sondern jeder soll es dann so im Rahmen der gesellschaftlichen Normen machen, wie er es möchte. Das ist wichtig.
Ja, genau. Und wie du sagst, ich glaube, wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu fragen, trinke ich gerade, ja, weil ich einfach Lust habe, oder trinke ich, weil ich doch etwas nicht spüren möchte. Und das kann ich für niemanden beantworten, das kann jeder für sich auch beantworten.
Absolut, es gibt ganz viele Motivationen. Also Künstler trinken sogar häufig manchmal, weil sie sagen, ich brauche die Inspiration, ich komme dann auf andere Ideen. Ja, das ist immer alles eine Frage, wie gehe ich selber damit um, ne? Und mit anderen Drogen genauso.
Ganz genau, ja.
Klar. Nee, aber das ist ja wichtig. Es ist schön, dass du so reflektierst und mit dir im Einklang bist und redest du manchmal mit dem inneren Kind? Das kann ja auch so ein Trick sein.
Ja, sehr oft. Also weil ich oft irgendwie einfach spüre, dass Also mein inneres Kind ist ja noch sehr präsent und sehr mächtig. Ich habe auch das ganze Buch meinem inneren Kind gewidmet.
Ah ja, sehr schön. Das Hast du einen Namen dafür? Also dann die kleine Marina, ja?
Oder? Ja, die kleine Marina, weil ich irgendwie... Also ich kann mich noch so erinnern und ich sehe auch Fotos von mir, wie eigentlich so unschuldig ich da schaue mit meinen blauen Augen und dann empfinde ich so viel Liebe zu diesem kleinen Mädchen.
Ja, ja.
Und oft, wenn ich überfordert bin, merke ich, es ist nicht erwachsener Anteil, sondern es ist mein kindlicher Anteil, der überfordert ist. Und dann gibt es auch sehr schöne Meditationen zum Beispiel, die ich anwenden kann, um die Verbindung zu meinem inneren Kind aufzubauen oder einfach eine Umarmung. Es gibt so viele Methoden, um einfach zu zeigen, ich bin da und du bist nicht alleine.
Ja, nee, deswegen frage ich, das ist nämlich auch sehr wichtig, dass man in Liebe auch und nicht in Konfrontation, so nach dem Motto, du störst schon wieder mit deinen blöden Ängsten, ich will jetzt, sondern in Liebe. Man muss es auch immer mitnehmen, das hat ja jeder von uns. Dieses innere Kind gibt es ja, ist ja halt so ein Begriff. Ne? Letztendlich sind das ja diese ersten 3 Jahre. Also da wird ja so ganz viel auf unserer unterbewussten Festplatte festgeschrieben, dass wir eben rational nicht kontrollieren können. Das macht uns ja häufig auch Angst. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Das ist ein Teil unserer großen Persönlichkeit.
Ganz genau,
so. Das ist immer da, egal was du machst. Marina, zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, bist du denn in Liebe jetzt irgendwie, also versöhnt mit deinem Leben, vor allen Dingen aber auch mit deiner Ursprungsfamilie, mit deinen Eltern, oder sagst du eher Abstand?
Also ich glaube, so diese Versöhnung ist für mich ein sehr, sehr individueller und innerer Prozess. Das heißt, Abstand oder kein Abstand, das ist, glaube ich, nebensächlich. Es geht ja um diesen inneren Prozess. Und für mich ist die Vergebung ist auch ein lebenslanger Prozess, genauso wie die Heilung. Ich glaube, ich werde nie sagen, ich bin vollständig geheilt oder ich bin vollständig versöhnt, weil das ist für mich, es gibt keine Perfektion. Aber ich merke, dass ich sehr, sehr dankbar bin für meinen Lebensweg. Ich möchte kein anderer Mensch sein. Ich möchte nicht tauschen. Und mittlerweile akzeptiere ich auch meine Eltern so, wie sie sind, weil es gab eine Lebensstufe bei mir, dass ich gewünscht habe, meine Eltern würden sich ändern, sie würden zu besseren Menschen, sie würden vielleicht reflektieren. Aber mittlerweile weiß ich, sie sind nicht in der Lage, weil kein Mensch verändert sich, wenn jemand von außen das sich wünscht. Und das ist ein innerer Antrieb. Und mittlerweile akzeptiere ich sie so, wie sie sind. Und ich glaube, das ist eine wichtige Etappe in der Versöhnung.
In jedem Fall. Man kann niemanden ändern, der sich nicht ändern will. Das muss man dann akzeptieren. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Marina, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir wünschen dir weiterhin viel Glück und Erfolg und viel Liebe und Einklang, nicht nur mit deinem inneren Kind, auch in deiner Partnerschaft, mit deinem Leiblingkind, in deinem Beruf, und dass du immer die Dämonen, so hat man das ja früher auch immer genannt, im Griff hast, wenn sie dann kommen.
Ich danke dir, Oliver.
Und viel Erfolg auch weiter mit deinem Buch. Ja, das war also unsere Folge diesmal mit Marina Mantai. Es ging darum, wie komme ich aus einer traumatischen Kindheit heraus und kann trotzdem ein erfolgreiches und schönes Leben führen. Und ich fand den Podcast gelungen, aber wenn ich das sage, bin ich natürlich sehr befangen. Deswegen, also ihr da draußen, schaut mal, vielleicht könnt ihr ja auch irgendwie kommentieren, weil Marina hatte ja gesagt, Mensch, sie war sich nicht sicher. Also schreibt mal, ob ihr den Podcast jetzt mit ihr gelungen fandet oder nicht. Das war's, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt Oliver Gellner.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.